Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Gesa Ufer und Marie Kaiser.
Schönen guten Abend.
Lass uns nicht von Sex reden, hat die Band Blumfeld vor über 30 Jahren getextet. Und bis heute scheint das Sprechen und auch das Schreiben über weibliche Lust und weibliches Begehren vermintes, schambesetztes Terrain. Feministisches Literaturkollektiv will das jetzt ändern.
Genau, und das heißt Liquid Center. Und das setzt der Sprachlosigkeit jetzt seinen Kollektivroman Wir kommen entgegen. Und darüber sprechen wir gleich mit der Schriftstellerin Elisabeth R. Hager vom Liquid Center. Wir beginnen die Literaturagenten heute mit einem literarischen Experiment. Die Versuchsanordnung, ein gemeinsames digitales Dokument, 6 Wochen Zeit und 18 Autorinnen aus ganz unterschiedlichen Generationen, die gemeinsam an einem Kollektivroman schreiben. Und zwar über Themen, die in der Literatur lange Zeit kaum eine Rolle gespielt haben. Weibliches Begehren und weibliche Sexualität. Und zwar anonym, um alle Scham hinter sich zu lassen.
Denn auch wenn wir uns alle für aufgeklärt, unverklemmt und frei halten, verstummen besonders Frauen und nicht männlich gelesene Personen sehr schnell und sprechen eher nicht so gern über die eigene Lust. Das Ergebnis dieses Experiments ist jetzt in den Buchläden zu haben. Der Kollektivroman Wir kommen, herausgegeben eben vom feministischen Literaturkollektiv Liquid Center. Und wir sprechen jetzt mit der Schriftstellerin Elisabeth Hager von Liquid Center, die den Roman mit herausgegeben hat und auch mit daran geschrieben hat. Schönen guten Abend.
Ja, hallo. Herzlichen Dank für die Einladung.
Wir können die Namen der meisten, die an Wir kommen mitgeschrieben haben, ja auf dem Buchumschlag lesen. Darunter auch so bekannte Namen wie Ulrike Dresner, Olga Grasnova, Kim de Lorison, Verena Gündner ist dabei. Wie war das während des Schreibprozesses? Wusste da wirklich niemand außer Ihnen als Herausgeberin, wer da noch mitschreibt?
Ja, es war sogar noch aufregender, weil selbst wir, die Herausgeberinnen, wussten nicht, wer da mitschreibt. Also man konnte immer sehen, jemand ist im Dokument. Es wurde uns, vielleicht kennen das die Hörerinnen auch, es gibt beim Google Doc, wenn man anonym arbeitet, bekommt man so einen Tiernamen. Ah. Und so war das da auch. Dann war der anonyme Otter am Werk. Und dann, oder ein Nashorn oder so. Das war total spannend. Und wir wussten es natürlich auch nicht. Ein bisschen ist es so, wenn man die Literaturen der einzelnen Autorinnen schon gut kennt, dass man schon oder dass ich auch ab und zu ein bisschen, ja, mir so gemutmaßt habe. Das haben wir uns natürlich nicht ganz verkneifen können oder geraten, wer das sein könnte. Es gibt ja auch Lyrikerinnen unter uns und es gab auch lyrische Beiträge. Genau, also ein bisschen geraten haben wir, glaube ich, alle, aber wir wissen es selber nicht.
An einer Stelle schreibt jemand im Roman über diese kollektive Schreiberfahrung: Ich fühle mich mit euch wie in einem See mit schlammigem Boden. Andere schwimmen auch herum, aber ich kann sie nur schemenhaft erkennen. Auch Sie haben ja an Wir kommen mitgeschrieben. Wie war denn das, diese 6 Wochen lang in diesem ja anonymen Gemeinschaftsdokument, wo ja doch immer wirklich prompt jemand auf das Geschriebene des bereits ja anderen reagiert hat? Also wie muss man sich diesen Prozess vorstellen?
Ja, also ich fand es vor allen Dingen ermächtigend und befreiend und wahnsinnig spannend. Also es war natürlich auch konfrontativ. Es ist ja so, wir leben alle, beziehungsweise wir sind natürlich freier als unsere Großeltern aufgewachsen oder wir leben eine freiere Sexualität als unsere Großeltern. Trotzdem ist es so, dass wir immer noch viele Projektionen auf uns wirken lassen und ganz viel in der Pflichterfüllung sind und ganz wenig miteinander im Austausch sind über Begehren, über Sexualität. Und das endlich mal zu machen, da die Schamgrenze durch die Anonymität gefallen war, das war schon aufregend, aber zum Teil auch konfrontativ. Und wir haben ja einen sehr diversen Cast an Autorinnen angefragt, die sich auch sehr widersprochen haben zum Teil und auch einander herausgefordert. Von dem her war das für mich auch eigentlich sehr, sehr aufwühlend, wenn ich ehrlich bin.
Ja. Was sofort auffällt in Wir kommen, ist diese große Offenheit, mit der der Roman geschrieben ist. Wahrscheinlich auch eine Folge dieses Im-Chor-Schreibens, Anonym-Schreibens. Eine Autorin hat Sexfantasien mit einem Oktopus. Eine andere schreibt über Orgasmen im Kaninchenstall und beim Reiten. Es geht aber auch um verinnerlichte Beurteilungsmaschinen, mit denen Frauen den eigenen Körper abscannen und kontrollieren. Aber auch, wie es für Frauen ist, mit dem Alter umzugehen. Das nimmt einen großen Raum ein. Wenn das Begehren noch da ist, aber niemand mehr, der begehrt. Warum ist es so wichtig, über all diese Themen so offen zu schreiben?
Naja, die Frage ist tatsächlich, wie sind wir frei genug, wäre jetzt meine Frage. Und ich würde sagen, nein. Mhm. Also die Frage ist wirklich, wollen wir, wie kann ein gutes Leben für weiblich gelesene Personen aussehen? Sexualität und Begehren sind so ein immens großer Teil unseres Lebens, den wir aber total verstecken und der aber auch überformt ist und voller Projektionen von der Gesellschaft an uns herangetragen. Also es ist kein herrschaftsfreier Raum. Und Scham ist auch ein Machtinstrument, mit dem wir einfach in Boxen gepresst werden. Und klar kann man in der Box bleiben, bitte gerne, wer möchte. Aber ich denke, dass es uns, also den allermeisten Leuten, wirklich gut tut, sich solche Fragen zu stellen und auch zu öffnen.
Frage, wir verstehen Sie richtig, dass es erstmal wirklich vor allem darum geht, zu befreien und loszulassen und auch wirklich sich zu trauen. Jetzt braucht ja aber so ein Roman eigentlich aber auch das gewisse Gegenteil, nämlich eine Struktur, eine Dramaturgie, jemanden, der das einhegt. Wie sehr haben Sie denn dieses Dokument, das dann nach 6 Wochen entstanden war, als Herausgeberin am Ende auch noch bearbeiten müssen?
Sehr, sehr stark, um das mal ganz knapp zu formulieren. Also wir haben wirklich, zum Glück hatten wir so vertrauensvolle Mitstreiterinnen, die uns da wirklich freie Hand gelassen haben, weitestgehend. Natürlich war das immer auch, sie waren auch immer eingebunden, die Mitautorinnen, aber wir haben im Dreierteam wirklich sehr viel gekürzt. Wir haben den ganzen Text mehr als auf ein Drittel zusammengeschnurrt. Wir haben gesampelt, wir haben also wirklich kollagiert und haben dem ganzen Essenzen verliehen oder die Essenzen herausgeholt und sie ausgestellt. Wir haben dramaturgische Bögen eingezogen und das alles auch im offenen Gespräch mit den Lesenden auch assoziativ. Also das ist kein Roman, der einen an die Hand nimmt und durch den Text führt, sondern mehr wie ein Spaziergang, eine Einladung zum Gespräch und ein Spaziergang.
Am Ende dieser Collage dieses Romans stehen die Worte: Ich wollte noch so viel schreiben, ich auch. Wird es nach dieser ersten Erfahrung eine Fortsetzung geben?
Also wir werden auf jeden Fall zu dritt weiter an ganz wunderbaren Projekten uns welche ausdenken. Jetzt in wie genau wir weitermachen, ist jetzt noch unklar. Aber dass wir unbedingt weitermachen wollen und vielleicht sogar auch müssen, das ist eigentlich klar.
Der Kollektivroman Wir kommen, herausgegeben vom Liquid Center, erschienen im Dumont Verlag, 208 Seiten, kosten 25 Euro. Und wir haben mit einer der Herausgeberinnen gesprochen, mit Elisabeth Erhager. Vielen Dank und schönen Abend für Sie.
Ich danke auch. Tschüss.
Tschüss, machen Sie es gut.
Ja, ebenso. Ciao.
Die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
Hayas Ruthers, krasser Roman, Trophäe um den Großwildjäger Hunter White. Und die Frage, was ein Menschenleben wert ist, galt vielen als der Roman dieses Frühjahrs. Wir haben die flämische Autorin auf der Leipziger Buchmesse getroffen und sie nach ihrem Wirkungstreffer gefragt. Hier ihre Antwort.
Ich muss kurz zurück nach meiner Jugend. Ich war, glaube ich, 12 Jahre alt und ich habe mich komplett verliebt in die Tagebücher von Anais Nin. Und ich habe mich drin verliebt, weil das bei mir, glaube ich, die Idee geweckt hat, dass man tatsächlich Schriftsteller sein kann und was das dann eigentlich bedeutet, Schriftsteller zu sein. Und ich habe Henry and June gelesen, also das ist so die verkürzte Filmversion von die Tagebücher, das war das erste. Und da kriegt man dieses Bild, ja, ein Schriftsteller, das ist so jemand, der verbringt seinen ganzen Tagen mit Nachdenken über die Welt. Der sitzt irgendwo nachts im Cafés. Er ist von schönen Frauen umgeben, weil Henry Miller war immer von schönen Frauen umgeben. Und ja, manchmal schreibt er auch so eine halbe Stunde. Das hat natürlich mit der Realität gar nichts zu tun. Das ist bei mir auch komplett anders ausgegangen. Aber was geblieben ist, ist diese Idee, ein Schriftsteller, das ist jemanden, der den ganzen Tag über die Welt nachdenkt. Also das Denken ist Arbeit. Und das fand ich eine sehr schöne Idee, dass Literatur sowas mitbringen kann.
Die waren 12?
Ja, so ein bisschen früh. Ja. Ja, meine Eltern haben mich eigentlich immer gesagt, du kannst alles lesen, was du in unserer Bibliothek erreichen kannst. Und die haben nicht damit gerechnet, dass ich klettern konnte. Also ich bin immer zum Erotik hochgeklettert. Und das Gute war, die haben auch alles in Originalsprache. Also ich habe mich sehr bemüht, auf Französisch und auf Englisch zu lesen, weil das natürlich verboten, all diese verbotene Geschichten, das Verbotene ist doch immer sehr anlockend auf dieser Alter. Also ich bin wirklich durch die Literatur geklettert und das hat mich unglaublich Spaß gemacht. Und ich habe dabei auch gelernt, sehr oft bin ich hochgeklettert bis zum Romane, die ich nicht komplett verstanden habe auf diesen Alter. Und das ist voll okay, wenn man ein Buch nicht komplett versteht. Man liest es, man nimmt einen Teil von dieser Geschichte mit. Ich habe zum Beispiel auch Umberto Eco in The Name of the Rose sehr früh gelesen. Dann ist es eine Abenteuergeschichte und all den Rest kriegt man dann mit, wenn man es mit 25 nochmal liest. Also man muss Jugendlichen und Kindern niemals unterschätzen. Das finde ich ziemlich wichtig.
Vor allen Dingen nicht ihre Fähigkeit hochzuklettern, wenn es was Verbotenes im Bücherregal gibt. Da hat uns die flämische Autorin Raja Srutas erzählt von ihrem Wirkungstreffer. Die Tagebücher der Anaïs Nin sind in unterschiedlichen Ausgaben allesamt antiquarisch zu bekommen und der Roman von Raja Srutas Trophäe, der war gerade erst unser Favoritbuch und ist in der Übersetzung von Lisa Mensing im Hansa Verlag erschienen, kostet 24 Euro. Am kommenden Sonntag um diese Zeit hören Sie an dieser Stelle nicht die Literaturagenten, sondern die schöne Lesung live aus dem großen Sendesaal des RBB mit Rocco Schamoni, der seinen neuen Roman Pudels Kern vorstellen wird.
Es ist die Fortsetzung seines Bestsellers Dorfpunks, die Rocco Schamoni vor 20 Jahren erzählt hat. Die Geschichte des Dorfpunks, der aus der Einöde ausbrechen muss. Das war seine eigene Geschichte. In seinem Roman Pudels Kern, der jetzt bei Hansa Blau erscheint, kehrt Schamoni zurück zu seinen Anfängen und erzählt, was danach geschah.
Pudels Kern ist ein wilder Roman, der uns in die Jahre des Punk zurückführt und Geschichten vom Hoffen erzählt, vom Abstürzen, von Kellernächten, kaputten Tourbussen und vom großen Plattenvertrag. Und wir hören jetzt einen kurzen Auszug aus dem Hörbuch. Es ist der Sommer 1986. Dorfpunk Roddy Dangerblood ist 19 und er verlässt das Heimatdorf. Er will Musik machen, Künstler sein und Abenteuer in der großen Stadt erleben. Wir hören einen Ausschnitt aus dem Hörbuch von Pudels Kern, gelesen von Rocco Schamoni höchst selbst.
Am Tag, nachdem ich meine Lehre als Keramiker, genauer gesagt als Scheibentöpfer, bestanden habe, also gestern, fange ich an, meine Sachen zu packen, um das Haus meiner Eltern in dem kleinen Dorf an der Ostsee für immer zu verlassen. Ich bin 19 Jahre alt und die Welt steht mir offen. Das Leben liegt vor mir und wirkt wie ein schier unendlicher Berg noch zu öffnender Geschenke. Gleichzeitig bin ich ein Geschenk an die Welt, dass sie die Freude hat, öffnen zu dürfen. Das kann man auch mal erwähnen. Meine Mutter wuselt die ganze Zeit aufgeregt um mich herum, denn mit der Freiheit, die mir von nun an zusteht, wird sie auch die ihrige wieder erlangen. Sie hat sich die Haare kürzer geschnitten und scheint sich sehr bewusst auf diesen Lebensabschnittswandel vorzubereiten. Aber entscheidender als die Freiheit wiegt die Lehre, die ich im Haus hinterlassen werde. Mein Bruder ist schon ausgeflogen. Und wenn sich die Tür hinter mir schließt, wird statt meiner eine raumgreifende Ruhe in das große alte Bauernhaus unter den beiden riesigen Blutbuchen einziehen. Ich weiß, dass meine Mutter Angst davor hat. All die brüderlichen Streitereien, der Lärm um nichts, der rumpelnde Krach aus dem Proberaum, die Mädchenstimmen aus meinem Zimmer, die Fehlfarbenriffs, es geht voran, die durch die dicken Mauern des alten Bauernhauses dumpf ins Wohnzimmer sickerten, all die Alltagsprobleme und Scherereien, aus denen unser Leben bestand, werden verschwunden sein. Stattdessen Freiheit und Stille. Eine Zäsur. Wenn die Kinder aus dem Haus sind, ist die Hauptaufgabe erledigt. Die Staffel des Lebens ist übergeben. Nun beginnt das Afterlife, die Bonuszeit, Pure Quality Time, der Luxus des langsamen Verglimmens. Und gleichzeitig fängt für die Eltern jetzt das eigentliche Leben an, denn es gibt keine biologischen Verpflichtungen mehr. Der Mensch kann sich ganz sich selber zuwenden, dem Sein, der Kunst oder den Göttern. Darüber hinaus befürchtet Mutter, dass ihr verrückter Sohn an der Welt zerschellen könnte, dass er, wenn er nicht mehr unter dem Schirm ihres persönlichen Protektorats steht, vom Abgrund seiner eigenen Wildheit verschlungen werden könnte. eine durchaus berechtigte Befürchtung. Denn ich habe nicht vor, meine Zukunft mit Plan, Maß und Ziel anzugehen. Ganz im Gegenteil. Ich werde mit vollem Anlauf einen Sprung ins Nichts wagen, wild und frei sein, untergehen in einem Ozean der Freude. Ich habe bereits so lange von der fernen Welt geträumt, von den großen Städten, in denen andere wilde, freie Menschen leben, die mich nicht verurteilen für meine Unfähigkeit, mich anzupassen, mein Nicht-Funktionieren-Können, das man an meinem zerrissenen Äußeren ablesen kann. Hier auf dem Dorf spüre ich, wie die bösen Blicke hinter den Gartenzäunen Löcher in meine zerfransten Haare brennen. Sie verachten mich zutiefst. Und aus einer Ligusterhecke zischte mir kürzlich ein Grauhaariger zu: Bei Hitler hätten sie dich längst vergast. Eine zweifelsohne zutreffende Bemerkung. Ich habe bereits seit Jahren das Gefühl, nicht mehr dazuzugehören. Wer hat eigentlich mit dem Streit angefangen? Ich oder das Dorf?
Rocco Schamoni liest aus Pudelskern. Die ungekürzte Lesung mit Rocco Schamoni erscheint am 15. April als Hörbuch mit fast 8 Stunden Laufzeit bei Random House Audio für 19,95.
Und am nächsten Sonntag, also am 14. April, da können Sie live dabei sein, wenn Rocco Schamoni seinen Roman Pudelskern vorstellt mit einer gewissen Marie Kaiser zusammen. Um 18 Uhr geht das los, live auf Radio 1. Oder noch viel besser, seien Sie live dabei im großen Sendesaal des RBB. Es gibt noch Karten für 17 Euro, ermäßigt 15, über den rbbticketservice.de und an allen Vorverkaufsstellen.
Radio 1. Favorit Buch.
Das Gras auf der anderen Seite ist bekanntlich immer grüner. Nicht so für die drei Berliner Freundinnen Grit, Cassie und Charlie. Dabei entsprechen die Freundinnen in einer Hinsicht gar nicht den gesellschaftlichen Erwartungen. Obwohl die drei nämlich stramm auf die 50 zugehen, hat keine von ihnen ein Kind. Und noch nicht einmal einen Kinderwunsch. Dramen gibt es dennoch genug im Leben von Cassie, Grit und Charlie. Ob demenzkranke Mutter, verhaltensauffälliger Hund, anhänglicher Ex oder eben doch eine ungewollte Schwangerschaft. Das Gras auf unserer Seite hat die Berliner Schriftstellerin Stefanie de Velasco ihren neuen Roman genannt. Mit ihr sprechen wir jetzt bei den Literaturagentinnen auf Radio 1.
Schönen guten Abend, Stefanie de Velasco.
Hallo, guten Abend.
Wie kam denn die Idee auf, nicht über eine kinderlose Frau Mitte 40 zu schreiben, sondern gleich diese Dreiertruppe, diese Freundinnen zu den Heldinnen des Romans zu machen?
Ja, manchmal sucht man sich ja seine Heldinnen nicht so richtig aus. Also meistens ist das eigentlich nicht so, dass man sich beim Schreiben seine Heldinnen aussuchen kann. Die kommen ja eigentlich eher so, die laufen einem ja so ein bisschen zu wie ein Hund oder so. Und bei mir war das so irgendwie so, während der Pandemie bin ich halt total viel spazieren gegangen, wie natürlich wir alle. Mhm. Und irgendwie entstand so währenddessen irgendwie so, kamen diese drei Frauen so nach und nach so zu mir, gesellten sich so zu mir auf meinen Spaziergängen. Und ja, und dann war auch ziemlich schnell klar, dass es auch ein Roman werden soll, der so eine Leichtigkeit mit sich bringt, auch so ein bisschen wahrscheinlich im Gegensatz zu dieser ja sehr, sehr schwierigen Corona-Zeit für die meisten von uns, ja.
Und das Gassigehen ist ein gutes Stichwort, weil aus diesem Gassigehen ergibt sich auch für die drei eine Chatgruppe. Die haben sie nämlich mal gegründet mit dem schönen Namen Dogville, um sich fürs Gassigehen zu verabreden mit ihren Hunden. Und da schreiben sie sich also wirklich sehr, sehr regelmäßig. Und zwar jede mit einer ganz unverkennbaren Sprache, mit einer ganz unverkennbaren Orthographie. Das macht riesengroßen Spaß zu lesen, aber es hat wahrscheinlich auch Riesenspaß gemacht, das so zu schreiben.
Naja, also das ist ja immer so für den Leser soll es ja dann irgendwie gut sein, und das, was besonders leicht und gut daherkommt, war meistens immer sehr viel Arbeit. Also ich habe mich mit diesen Chats mega schwer getan. Die waren wirklich bis zum Schluss, hat das noch nicht gesessen, und ich habe mich dann irgendwann selber mit so drei Handys hingesetzt, wie so Method Acting mäßig, und habe dann irgendwie diesen Chat wirklich so fikt, also auf meinem Handy selber eröffnet, und damit ich das irgendwie so hinbekomme, dass die halt auch jede jede von den Frauen so eine unverkennbare Stimme hat, weil das ja auch in der Realität auch so ist. Selbst wenn wir das selber nicht so merken, haben wir ja alle so unsere eigene Handschrift. Und das sollte dann vielleicht in der Literatur dann erst recht so sein.
Also Method Acting und mit drei Handys immer die Persönlichkeiten wechseln. Ist Ihnen beim Schreiben eine der dreien am nächsten gewesen?
Also ich glaube, die haben alle so ein bisschen was von mir, aber das ist ja beim Schreiben meistens so. Ich bin auch nicht so ein Fan davon, über Lebenswelten und Figuren zu schreiben, von denen ich keine Ahnung habe. Also beim Schreiben habe ich mich witzigerweise der Cassie am nächsten gefühlt, die ja eigentlich so so eine eher introvertierte Person ist, eigentlich so das Gegenteil von mir. Aber jetzt, wo das Buch fertig ist, bin ich eigentlich mehr so mit dieser Schauspielerin, mit dieser karrierelosen, plötzlich schwangeren Schauspielerin Charlie, mit der fühle ich mich irgendwie plötzlich. Jedenfalls macht es total viel Spaß, die Sachen, also die Stellen von ihr bei den Lesungen vorzulesen. Da gibt's dann auch immer die meisten Lacher sozusagen.
Wenn eine Frau kein Kind hat, dann entspricht das ja bis heute nicht den Erwartungen der Gesellschaft. Und diese drei Frauen, die sind aber alle stattdessen ja wirklich auf den Hund gekommen. Sind Hunde am Ende dann doch sowas wie so ein Kinderersatz?
Ja, also mit diesem Vorurteil spiele ich natürlich. Aber ich glaube, es geht dabei um was ganz anderes. Also mir ging es eher darum, so eine Gefährtenschaft aufzumachen. Also wirklich auch den Hund so als wie so eine Provokation zu nehmen, so ja, Kinderersatz, aber letztendlich ist es das ja auch gar nicht. Von der einen, also du hast es ja eben auch schon gesagt, diese Chatgruppe ist ja auch schon so ein bisschen, von der einen ist der Hund ja schon gestorben und die anderen schreiben sich da jetzt auch nicht gerade so viele Hundesachen, der ist irgendwie so übrig geblieben. Und bei mir war es eher so, als ich das Buch geschrieben habe, ich bin ein Riesenfan von Donna Haraway, das ist so eine Soziologin, Biologin aus Kalifornien, die ganz viel geschrieben hat über Gefährtenschaft und Hunde und die sich auch sehr viel mit Klimakrise und ökologischer Krise beschäftigt. Und mir ging es eigentlich auch eher darum, dass wir uns wieder verbünden mit den nichtmenschlichen Wesen auf dieser Welt und dass sie ja und dass man das eigentlich fast schon so ein bisschen als zugespitzte Provokation so aufschreibt, was eigentlich ist, wenn was ist eigentlich, wenn Hunde die besseren Partner sozusagen? Es ist dann am Ende natürlich nicht so. Ich meine, wir brauchen natürlich Menschen und wir können aber alles haben und darum ging es mir halt eher, das so ein bisschen aufzubrechen, auch wegzukommen von diesem vermeintlichen Kernfamilienidyll hin zu einer ganz anderen Idylle, also zu einer Idylle, die ich mir selber geschaffen habe, die wir uns selber schaffen können und die für uns alle auch ganz individuell und ganz unterschiedlich sein kann. Das war mir wichtig.
Und dann droht ja die Kernfamilie dennoch, denn eine der drei, die Charlie, die wird ja dann mit Mitte 40 noch schwanger, auf den letzten Drücker sozusagen. Warum musste das noch rein in den Roman?
Ja, also bei den drei Figuren, bei jeder Figur ist es ja sozusagen, die sind ja eigentlich, haben sich so ganz gut eingerichtet in ihrem Leben und sind auch glücklich so, wie es läuft. Und jede bekommt ja nochmal so etwas, so ein bisschen wie auf dem Berg der Versuchung, werden ihnen nochmal so die Königreiche dieser Welt, also Mutterschaft, Paarbeziehung zusammen, also so dieses typische Paarbeziehung, wir ziehen zusammen, wir wohnen zusammen und machen alles zusammen und so. Und die dritte trifft ja in der alten Heimat, die Cassie trifft ja ihre alte Jugendliebe wieder, der auch inzwischen geschieden ist und eine ganz süße Tochter hat. Also alle drei können im Grunde nochmal das konventionelle Modell wählen. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, also ganz interessant. Und dann natürlich auch irgendwie, dass man auch Lust hat, so ein Buch dann auch zu Ende zu lesen, dass man so irgendwie erfahren möchte, wie geht's eigentlich mit denen weiter. Und so viel sei verraten. Also sie werden nicht alle in diese konventionellen Modelle zurückfinden. So viel ist schon mal klar. So viel kann ich, glaube ich, verraten.
Wir haben noch eine Frage, nämlich diese Kapitelüberschriften. Follikelphase, Ovulation, Lutealphase, also es sind die Phasen des weiblichen Zyklus. Warum das?
Also der Roman spielt ja genau 26, 27 Tage geht der Roman. Es ist ungefähr so das, was eine Frau in der Zeit erlebt, eine Frau einen Menstruationszyklus. Und weil es natürlich auch viel um Mutterschaft geht und viel um Reproduktion und habe ich eigentlich gedacht, dass das ganz interessant ist. Zumal, wenn man das sich mal anschaut, also wenn man mal den Östrogenverlauf von der Menstruation bis zur nächsten Menstruation verfolgt, dann ist das wirklich wie so eine Hollywood-Drehbuch-Kurve. Kann man sich wirklich so in der Mitte fällt plötzlich das Estrogen. bügeln so ganz doll ab und steigt dann hinten wieder an. Ich dachte, das ist eigentlich der perfekte Plotline, ja.
Das ist eine rasante Dramaturgie und Sie können dann als weibliche Leserin das ja dann auch parallel lesen zu Ihrer Menstruation, ne? Wenn Sie wollen. Das Gras auf uns.
Das Buch hat seinen eigenen Zyklus sozusagen. Vielleicht menstruiert man ja parallel zum Roman.
Halleluja. Und mal sehen, was das bei den Männern dann so für bewirkt. Das würde mich auch interessieren. Das Gras auf unserer Seite heißt der Roman von Stefanie de Velasco. Er ist erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. 256 Seiten, kosten 23 €. Und wir sagen vielen Dank fürs Buch und für dieses schöne Gespräch. Tschüss.
Ja, vielen Dank. Schönen Sonntag noch. Ciao.
Bye, bye. Tschüss.
Na, wo drückt denn der Schuh? Was fehlt Ihnen denn? Ich verschreibe Ihnen da mal.
Die Radio 1 Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage.
Ja, das richtige Buch, das im richtigen Moment zu einem kommt, das kann manchmal ein Lebensretter, ein Stimmungsaufheller und wirksamer sein als jedes Medikament. Und weil wir das wissen, gibt es die Radio 1 Buchbehandlung. Egal, was bei Ihnen gerade los ist. Vielleicht werden die Kinder flügge und ziehen aus. Vielleicht wechseln Sie den Job oder sind frisch verliebt, kämpfen vielleicht auch mit herausfordernden Lebenssituationen. Bewerben Sie sich einfach auf radio1.de für eine Buchbehandlung. Füllen Sie unseren kleinen Fragebogen aus und wir bringen Sie dann mit einem unserer erfahrenen Buchbehandlerinnen zusammen.
Heute ist Radio 1 Hörerin Angela dran. Hallo Angela.
Hallo.
Beim Anlass für die Buchbehandlung hatten Sie geschrieben, was mache ich nach dem Arbeitsleben? Aber beim gefühlten Alter haben Sie 45 angegeben. Wir vermuten also, dass zwischen dem gefühlten und dem tatsächlichen Alter so ein paar Jährchen liegen, oder?
Ja, so 20, ne?
So 20. Was beschäftigt Sie da gerade?
Ja, es ist natürlich eine ganz neue Lebensetappe, wenn man aus dem Beruf geht und die gewohnten Kontakte eventuell nicht mehr hat, andere Sachen sich aufbauen muss. Und mir geht's auch darum, das mit so einer gewissen Leichtigkeit zu machen und andere positive Sachen zu finden und da nicht im Fehlen von irgendwas zu stagnieren.
Was haben Sie denn gearbeitet? Haben Sie das gerne gemacht?
Ja, ich bin in einem Geburtshaus und mache dort die Organisation der Kurse und der Anmeldungen und viel junge Leute, viel neues Leben.
Okay, das ist schon was man dann wahrscheinlich vermisst. Was wir noch über Sie wissen, Sie lieben Spanien und haben Fernweh. Was ist an Spanien so toll und denken Sie auch manchmal über das Auswandern nach?
Ich habe 23 Jahre in Spanien gelebt, musste praktisch zurückkommen und das sind so Sachen, mit denen ich gar nicht so zufrieden bin und da hängt immer so ein Stück Seele, hängt immer noch da und ja, die Überlegung gibt's auch jetzt, wo ich praktisch freier bin, vielleicht auch zurückzugehen. Und mein Sohn lebt auch in Barcelona.
Ah, beim Lesen wünschen Sie sich Leichtigkeit und Humor, auf keinen Fall Kitsch. Wie würden Sie sich so beschreiben als Leserin? Welche Bücher kommen gut bei Ihnen an?
Thematisch darf es auch ernster sein, aber also wie gesagt, kein Kitsch oder keine so eine triefenden Geschichte. Also ich mochte zum Beispiel die Mariana Leaky, den Humor von ihr, fand ich ganz toll. Ja, eine Leichtigkeit muss jetzt nicht unbedingt Humor sein. Das ist auch die Sichtweisen, dass man mal einfach eine andere Sichtweise bekommt. Sowas ist mir wichtig.
Das ist auf jeden Fall der Moment, um Ihre Buchbehandlerin ins Behandlungszimmer zu rufen.
Ja.
Eleni Eftemio von der Buchhandlung Leseglück in Kreuzberg in der Ohlauer Straße. Hallo Eleni.
Hallo, guten Tag. Hallo Angela.
Hallo.
Was musst du noch von Angela wissen, um sie beraten zu können? Oder bist du versorgt?
Ich bin total versorgt. Ich habe ganz gespannt zugehört und bei jedem kleinen Punkt, den Angela genannt hat, dachte ich so, yes, ich habe was genau das Richtige. Oh. Und das freut mich so sehr, dass Sie auch eine Liebe zu Barcelona haben, weil den Roman, den ich Ihnen jetzt gerne ans Herz legen würde, spielt zur Hälfte tatsächlich in Barcelona. Und zwar ist es ein Buch von einer relativ jungen Autorin, wobei die ist auch schon, also sie ist nicht nur gefühlt 45, sondern sie ist tatsächlich 45. Sie heißt Lucia Littmeier Und das Buch heißt Die Häutungen. Und das war in Spanien der absolute Hit, als das letztes Jahr oder beziehungsweise im Ende letzten Jahres in Spanien erschienen ist, auf Spanisch. Und jetzt endlich liegt es auf Deutsch vor. Und es ist ein ganz wunderbares Buch. Hier gibt es eine Kurzbeschreibung. Ich würde aber gerne noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, weil die Kurzbeschreibung sagt, eine feministische Orgie der Rachlust, Humor und Horror. Ein Fest der Verdammten. Das hört sich jetzt erstmal nicht so vielsagend an, aber es geht tatsächlich um zwei Frauen, eine in der heutigen Zeit, beziehungsweise um 2014, die in Barcelona lebt und gerade aus einer Beziehung herauskommt und da ganz viele schlechte Erfahrungen gemacht hat und auch mit sich selbst hadert und dem Ort, an dem sie sich befindet. Und dann kommen so ein paar Umstände zusammen und sie flieht nach Madrid. Dass sie natürlich dann immer den Vergleich zwischen Madrid und Barcelona anstellt, ist auch irgendwie klar und sehr lustig. Mhm. Es wird aber nie so klamaukig oder so. Es sind schon ernste Themen dabei. Und der zweite Teil des Buches, die wechseln sich immer so ab, die Erzählungen, ist eine Frau namens Deborah Moody. Das spielt in 1639, die London verlassen muss und nach Nordamerika auswandern muss und dort sich eine neue Existenz aufbaut und die erste Siedlerin, eine erste Siedlung aufbaut, die erste Siedlerin wird. Und diese beiden Frauen kreuzen sich in der Erzählung. Es geht sehr viel um dieses Hadern mit dem Jetzt. Was mache ich mit dem Rest meines Lebens? Ist das der richtige Ort? Und wie kann ich mich als Frau, vor allem die Frau, die 1639 lebt, sich immer wieder fragt, warum ist das wirklich, weil die waren ja sehr gottesfürchtig und so damals, ne? Wie soll ich das schaffen? Will Gott wirklich, dass ich mich jetzt hier so erniedrigen lasse? Oder es ist ein sehr feministisches Buch. Es stellt auch das Patriarchat so ein bisschen in Frage. Und die beiden Frauen haben auch viele gemeinsam, dass sie auch sehr viel über die Apokalypse nachdenken. Ob das jetzt die echte Apokalypse ist oder die innere Apokalypse, das lasse ich jetzt mal offen. Das möchte ich sie selber erleben lassen. Es geht um Hexen, Heilerinnen, Feminismus. Es macht einfach Spaß und es weitet so den Blick auf die Zukunft.
Angela, können Sie damit was anfangen?
Oh ja, das hört sich ganz, ganz toll an. Und ich habe gerade gedacht, ich werde das auf jeden Fall auch meinen Freunden, meinen spanischen Freundinnen schenken als Buch.
Dann ja, auf jeden Fall, ja.
Na, dann haben wir, glaube ich, hier die perfekte Buchbehandlung gerade durchgeführt.
Aber es hört sich wirklich so an, ja.
Und empfehlen vielleicht auch Ihnen, die Sie vielleicht auch eine Spanienliebe haben oder entdecken wollen, Die Häutungen von Lucia Littmeier. Der Roman ist bei Surkamp erschienen und kostet 25 Euro. Und ich sage vielen, vielen Dank für die tolle Behandlung, Eleni Eftimio aus dem Leseglück.
Vielen Dank, Angela auch.
Ja, vielen Dank.
Und vielen Dank, Angela. Wir wünschen Ihnen, dass Sie eine ganz tolle Perspektive finden für sich jetzt und auch mit solchen tollen Büchern jetzt viel Zeit verbringen.
Ja, vielen, vielen Dank.
Alles Tschüss. Gute.
Auch so. Tschüss.
Tschüss.
Die Radio 1 Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage. Brauchen auch Sie dringend eine Buchbehandlung? Dann sichern Sie sich Ihren Behandlungstermin auf radio1.de.
Geister, so hieß der Debütroman des amerikanischen Schriftstellers Nathan Hill, als er ihn vor 8 Jahren veröffentlicht hat. Da wurde der Roman bejubelt, sofort in 20 Sprachen übersetzt und internationale Star-Kritiker, die haben Nathan Hill damals mit John Irving verglichen. John Irving seinerseits, der ist einer der größten Fans von Nathan Hill und vergleicht ihn wiederum mit Charles Dickens. Nathan Hills neuer Roman heißt Wellness, ein vielversprechender Titel. Marie, in Buchhandlungen wird ja oft Literatur zum Abschalten, als Flucht aus dem stressigen Alltag gesucht. Mhm. Da hört sich Wellness im Grunde ja wie das perfekte Buch an für alle, die das suchen. Ist das so eine Art Wellnessbehandlung?
Na, ich sag mal so, wir fühlen uns sofort besser beim Lesen, weil es so großartig geschrieben ist. Aber inhaltlich ist das wirklich keine Wellnessbehandlung, die Nathan Hill da mit uns durchführt. Er nimmt so im Titel dieses Wort, das in den USA, glaube ich, noch viel verbreiteter ist, dieses Wellness-Streben danach, dass das eigene Leben bis ins Letzte optimiert wird, das nimmt er so aufs Korn in diesem Titel. Das ganze Leben soll eine einzige Wellnessbehandlung sein. Ständig werden Produkte angeboten, die unser Leben verbessern sollen. Und Nathan Hill macht in seinem Roman eher das Gegenteil und lässt uns in Wellness hinter die schöne Oberfläche des Lebens eines Ehepaars schauen. Elizabeth und Jack sind das. Die leben gemeinsam in Chicago, kennen sich seit 20 Jahren und haben einen 8 Jahre alten Sohn, Toby, und sind gerade dabei, sich eine Eigentumswohnung bauen zu lassen.
Also ein Eheroman, das dürfte, denke ich, einige auch unserer Hörerinnen und Hörer interessieren. Mit was für einem Paar haben wir es da ungefähr zu tun?
Jack und Elizabeth, die haben sich 1993 getroffen in Chicago. Beide sind so Landeier und haben dann in der Stadt so die Chance gesucht, sich selbst neu zu definieren, und lebten damals in diesem coolen Underground-Stadtteil von Chicago, Wicker Park, der auch heute durchgentrifiziert ist. Und der Anfang des Romans basiert tatsächlich auf einer Short Story, die Nathan Hill vor 20 Jahren als junger Schriftsteller geschrieben hat. Wir sind dabei, wenn Jack und Elizabeth sich kennenlernen. Beide wohnen in einander gegenüberliegenden Wohnungen und sie beobachten sich gegenseitig durchs Fenster, ohne je miteinander gesprochen haben, verlieben sie sich ineinander, also in jemanden, den sie eigentlich gar nicht kennen, eigentlich eher in so eine Fantasiegestalt. Und zum ersten Mal kommen die beiden dann so bei einem Konzert miteinander ins Gespräch, bei dem Jack, der Fotograf ist, die Musiker fotografiert. Und der erste Satz, den Jack zu Elizabeth sagt, als er sie kennenlernt, lautet "Come with", also sowas wie "Kommst du?". Der schlichteste Anmachspruch aller Zeiten. Und was soll ich sagen? Der funktioniert. Und als Nathan Hill diese Kurzgeschichte nochmal rausgeholt hat, hat er sich daran erinnert, wie romantisch er das fand als junger Schriftsteller. Ein bisschen wie Romeo und Julia. Und mit seinem heutigen Blick ist ihm dann aufgefallen, dass es eigentlich auch ein bisschen oberflächlich ist. Und er hat sich gefragt, was wäre aus Romeo und Julia geworden, wenn die geheiratet hätten, ein Kind bekommen hätten und diese ganzen konventionellen Dinge getan hätten. Und genau das erzählt er in diesem Roman.
Das ist super als Versuchsaufbau. Also erstmal sind sie die schiere Projektion. Wie geht's dann weiter? Wie geht die Geschichte von Elizabeth und Jack aus?
Na, das möchte ich jetzt hier nicht verraten, aber ich kann mal erzählen, wie der Roman so ein bisschen aufgebaut ist. Also es beginnt mit der Kennenlerngeschichte, die ja für jedes Paar so eine Art Gründungsmythos ist, ohne den ein Paar nicht funktioniert. Die muss man ja ständig erzählen auf Partys, bei allen möglichen Gelegenheiten. Und Jack und Elizabeth, die sind halt so ein Traumpaar, Romeo und Julia, die sind Teil einer Künstler-WG, eine Art Kommune, wollen nie getrennt einschlafen. Und dann macht er im Roman einen radikalen Sprung von 20 Jahren in die Zukunft. Wir sind dabei, wie Jack und Elizabeth bei der virtuellen Wohnungsbesichtigung sind mit 3D-Brille. Und da kommt es zum Eklat, denn Elizabeth möchte getrennte Schlafzimmer, nur zur Sicherheit, falls es in der Ehe demnächst vielleicht nicht mehr so gut laufen sollte. Und ab da wissen wir schon, da ist irgendwas im Argen, da ist eine Entfremdung zu spüren. Und man spürt auch schon, dass die sich eigentlich in diesen 20 Jahren auch noch gar nicht richtig kennen und wahrnehmen gelernt haben und sich eigentlich auch so gar nicht richtig für den anderen interessieren.
Okay, also dieses getrennte Schlafzimmer als Indikator, ist das dann ja sowas wie so eine vorsichtig angekündigte vielleicht Scheidungsabsicht?
Na, zumindest möchte Elizabeth vorsorgen, falls es dazu kommen sollte. Sie ist halt so eine Wissenschaftlerin, die alles analysiert, und sie hat so ein bisschen den Glauben an diese Erzählung, an die Liebesgeschichte, die eigene, verloren. Um die Macht der Erzählung und warum wir an manche glauben und andere nicht, das ist so ein ganz wichtiges Thema in Nathan Hills Roman. Also er hat auch einen hochpolitischen Roman letztlich damit geschrieben. An einer Stelle heißt es, Menschen haben das sehr starke Bedürfnis, die Welt so zu erklären, dass sie sich besser, sicherer, stärker, beliebter oder mächtiger fühlen. Aber das entspricht dann nicht unbedingt der Wahrheit. In psychologischer Hinsicht ist die Wahrheit leider von sehr geringer Bedeutung. Wir sind eigentlich sehr einfältige Wesen. Also da hat man auch schon mal so ein Gefühl für diesen Sound von Nathan Hill. Und diese Elizabeth ist Psychologin, die betreibt Placebo-Forschung, und sie nutzt den Placebo-Effekt irgendwann auch, um Beziehungen mit angeblichen Liebespillen wieder auf die Sprünge zu helfen. Das sind nur Zuckerkügelchen, aber sie wirken phänomenal. Und in den Roman hat Nathan Hill wirklich auch ganz viele wissenschaftliche Erkenntnisse einfließen lassen, über Placebos zum Beispiel. Und auch wenn er sowas Erwartbares beschreibt, wie das Jack und Elizabeth, deren Sexleben brach liegt, irgendwann auf eine Swingerparty gehen, das Unvermeidliche, dann macht er das nicht platt, sondern manchmal auch ein bisschen wie ein Soziologe, der hier so ein bestimmtes Milieu ganz genau in den Blick nimmt. Und du hörst schon, Nathan Hill hat ja wirklich einen raffinierten, tiefgründigen Roman mit ganz viel sprachlichem Witz geschrieben. Ein richtiges kleines Meisterwerk.
Wow, okay, Nathan Hill, Wellness heißt dieser Roman aus dem amerikanischen von Dirk van Gusterin und Stefan Kleiner. Erschienen ist er im Piper Verlag, 736 Seiten dick und kostet 28 Euro. Darauf erstmal eine Liebesperle.
Und ein Crush von Mowgli.
Radio 1, Rainer Poesie, der Gedichtband des Monats.
Als Elke Erb 2020 den Büchnerpreis bekommen hat, die wichtigste Literaturauszeichnung Deutschlands, da herrschte große Einigkeit, dass es da genau die richtige getroffen hat.
Am 22. Januar ist die große Dichterin im Alter von 85 Jahren in Berlin gestorben. Und wie vielschichtig ihr Werk ist, das zeigt jetzt die Anthologie Das ist hier der Fall, die Monika Rink und Steffen Popp schon 2020 im Surkamp Verlag herausgegeben haben. Ein Querschnitt aus 5 Jahrzehnten von naturlyrischen Beobachtungen über essayistische Langgedichte bis hin zu wirklich lustigen Kurzgedichten wie diesem hier aus dem Jahr 1967, das durchaus auch als subversiver Kommentar einer Lyrikerin in der DDR gelesen werden kann.
Und gehen wir schon zu den Zwergen, folgt uns die Stiefmutter doch.
Über Elke Erb und den Band Das hier ist der Fall, sprechen wir jetzt mit dem Mitherausgeber und dem Übersetzer, dem Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Steffen Popp. Herzlich willkommen bei Radio 1.
Schönen guten Abend.
Guten Abend. Es gab zu Ostzeiten diese berühmte Lyrikszene vom Prenzlauer Berg. Welchen Platz hat Elke Erb in dieser Szene eingenommen?
Ja, Elke Erb hat schon in der Szene davor einen relativ wichtigen Platz eingenommen. Die nennt sich die Sächsische Dichterschule. Die war so in den 70er Jahren. Die haben sich nicht selber so genannt, aber später wurden sie so genannt. Und dann, und das ist eben so ein Zeichen auch dafür, dass sie so für viele Generationen wichtig war, hatte sie eine andere, wiederum wichtige Position für die Lyriker im Prenzlauer Berg in den 80er Jahren, die ja sich ganz anders politisch auch positioniert haben, eher anarchistisch und politisch, nicht unpolitisch, aber sozusagen, was die SED und den Staat betrifft, apolitisch. Und die waren ja jünger, eine Generation jünger als Elke Erb. Mhm. Und für die war sie, ja, also eine Inspiration, glaube ich, so auch wenn sie ziemlich anders geschrieben haben. Aber dieser experimentelle Punkt, also dass man sich wirklich darum kümmert, nicht nur um die Aussage, sondern auch um das Medium, wie die Sprache eigentlich funktioniert, die diese Aussagen hervorbringt, das war, glaube ich, ein verbindendes Element. Und Elke Erb hat ja auch dafür gesorgt, dass viele von den Autoren publizieren konnten überhaupt, also in der Anthologie, die sie herausgegeben hat. Und es war wichtig, so eine Autorin, die ja zu DDR-Zeiten, zu dieser Zeit in den 80er Jahren auch schon im Schriftstellerverband war und eine wichtige Position hatte, auf seiner Seite zu haben für diese jungen Leute, denke ich.
Sie haben gerade das Experimentelle genannt. Würden Sie sagen, das ist das, was Sie vor allem auszeichnet?
Na, das Experimentelle, das ist ja eigentlich, jede Lyrik ist schon experimentelles Schreiben, ja. Aber bei, und es gibt experimentelle Positionen schon in den 40er Jahren, die Sprache bis auf den letzten Buchstaben zerlegen. So hat Elke Erb eigentlich nicht gearbeitet. Diese Gedichte bleiben ganz zugänglich. Der Wortschatz ist relativ einfach, würde ich jetzt mal sagen, im Verhältnis zu vielem, was es so an experimenteller Lyrik gibt. Und auch die Syntax ist eigentlich alles ganz normal. Abgefahren ist, ist halt das Denken, was da passiert in diesen Texten. Und das hat man vielleicht schon im kleinen Text gehört, dieser Witz und die Eleganz, mit der einem dann immer die Ohren schlackern, was diese Frau an so ein paar Bewegungen und Wolten in dem Text macht und einen verblüfft und überrascht. Und ja, es gibt ja auch längere Texte, wenn wir auch noch einen hören, wo dann eben ausführliche Reflexionen stattfinden. Und da sieht man dann, wie sich das entfaltet, nicht nur auf der Kurzstrecke.
Mhm. Elke Erb hat ihr Leben lang Tagebuch geschrieben und auch die Notizbücher waren ein wichtiger Steinbruch für sie, fürs Schreiben. Ja. Wie genau hat das bei ihr funktioniert?
Das hat sich sicherlich mit den Jahrzehnten ein bisschen verändert. Ich kenne sie erst so seit ungefähr 2000. Also ich bin schon wieder eine ganz andere Generation als dieser Prenzlauer Berg. Elke Erb war also für viele Generationen wichtig. Das können auch nicht viele Autoren von sich sagen. Diese Tagebücher, solange wie ich sie kenne, hat das halt so funktioniert, dass sie ja seit den 60ern Tagebuch geführt hat und also das immer weitergeführt hat in der Gegenwart und dann aber gleichzeitig in ältere Tagebücher reingeschaut hat und geguckt hat, ob sie da Notizen findet, die irgendwie gedichtfähig sind. Das ist natürlich auch dann eine Frage, wie man drauf guckt, Jahrzehnte später. Ja, also man hat manche Tagebücher mehrfach durchgeschaut und an immer wieder andere Stellen gefunden, die dann so Ausgangspunkte, so kleine Kerne waren, von denen aus Gedichte entstanden sind. Manchmal einfach nur die Zeilen umgebrochen, das stand quasi schon im Prosatext da. Es musste nur noch in Gedicht überführt werden, manchmal dann überarbeitet und verschoben und verändert in mehreren Stufen. Das war, glaube ich, sehr produktiv für Sie.
Steffen Popp, jetzt sind Sie selbst unter anderem auch Lyriker. Würden Sie sagen, dass Elke Erb auch auf Ihr eigenes Schreiben einen Einfluss hatte?
Elke Erb hat manchmal gesagt, es schreibt niemand so wie ich. Und das mag ein bisschen konkret, also wie Elke Erb, ja, aber das mag ein bisschen konkret klingen, aber es stimmt in dem Fall auch. Es gibt eigentlich keine Elke Erb-Epigonen oder sowas, wie man das ja vielleicht bei Heiner Müller kennt oder so. Es ist ein ganz unverwechselbarer Ton. Ja, diese Art von Witz vielleicht, das macht man mal so an einzelnen Stellen, merkt man plötzlich, huch, das klingt ein bisschen nach Elke, aber das war eben der Einfluss, den sie, glaube ich, auch schon in den 80ern hatte und dann auch für die Generation um Dus Grünbein, den Lutz Seiler in den 90ern und dann für unsere, Monika Rink und ich, wir haben ja dieses Buch rausgegeben, auch nicht umsonst, nämlich weil es eine wichtige Autorin ist für uns, eine ganz wichtige. Also dieser Einfluss war eher indirekt praktisch. Also wir fanden die Texte toll, aber wir haben nicht so geschrieben.
Mhm. Steffen Popp hat gemeinsam mit der Lyrikerin Monika Rink die Elke Erb-Anthologie Das ist hier der Fall rausgegeben. Der Band ist beim Sokamp Verlag erschienen. 210 Seiten kosten 20 Euro.
Unser Gedichtband des Monats April stammt von der großartigen Lyrikerin Elke Erb. Die Anthologie Das ist hier der Fall, den die Lyrikerin Monika Rink gemeinsam mit Steffen Popp herausgegeben hat. Und mit dem haben wir schon ein bisschen gesprochen, sind jetzt auch ganz neugierig, ein bisschen von Elke Erb höchst selbst zu hören. Und wir hören jetzt ein Gedicht, das bereits 1995 erschienen ist. In 20 Jahren heißt es, ein durchaus unsentimentales und pathosfreies Gedicht. Steffen Popp, vielleicht noch mal ganz kurz, was hat Sie an diesem Gedicht so besonders berührt? Warum haben wir uns jetzt dafür entschieden?
Ja, es gibt ja einen traurigen Anlass, dass wir uns jetzt nochmal mit unserer schönen Elke Erb-Auswahl beschäftigen, dass Elke Erb gestorben ist im Februar diesen Jahres. Und 30 Jahre vorher hat sie dieses Gedicht geschrieben, wo sie über ihren Tod nachdenkt oder beziehungsweise wo sie darüber nachdenkt, dass sie praktisch so aus der Gesellschaft und aus der Welt rausfällt als alte Person. Also sie antizipiert das, nimmt das vorweg und das ist ganz klar gesehen. Und es ist dann genau so gekommen und das ist halt, wir haben also im Kreisen um Elke Erb, in engeren, weiteren Kreisen öfter mal an dieses Gedicht gedacht und darüber gesprochen, weil es eben so frappierend ist, dass jemand das drei Jahrzehnte vor seinem Tod irgendwie so klar sieht. Aber Elke Erb hat die Sachen eben auf ihre ganz spezielle Art und Weise sehr klar gesehen. Und an dem Gedicht ist auch schön, dass das mit einer ganz bekannten Formel aus dem französischen Kampflied, aus der französischen Revolution endet, mit diesem Chaira. Und das kann man ja mal googeln, wenn man nicht mehr zu der Generation gehört, wie dir das immer richtig relevant gewesen ist.
Chaira, Steffen Popp, ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie uns Elke Erb so schön haben nahebringen können. Und wir hören Sie jetzt höchst selbst mit freundlicher Genehmigung der Gedichtplattform Lyriklein, einer wirklich grandiosen Fundgrube für Lyrik aller Art. Außerdem hat die Akademie der Künste auch zugestimmt, dass wir jetzt Elke Erb im Original hören dürfen. Juristisch ist das alles noch etwas in der Schwebe und deshalb umso herzlicheren Dank. Vielen Dank auch an Sie, Herr Popp.
Ich danke Ihnen.
Wir hören jetzt in 20 Jahren.
In 20 Jahren werde ich alt geworden sein, oder? Nämlich gebrechlich. Geschwächt, habe mehr als gelegentlich dann, ja gewiss gleichermaßen systematisch, Ausfälle des Gedächtnisses, des Wahrnehmens. Und die Löcher, wie Mottenfraß, werden aber andererseits Gewebeverdickungen sein. Löcher nur meinerseits, unauflösliche, undurchdringliche Knoten, dazwischen ich, seit ich denken kann, ein Geschrei jedes Mal, wenn ich durchkomme irgendwo. Von irgendwo nach unvermutet irgendwo, werde dies Durchkommen zeitlebens als Text aufgesetzt, gewebt haben, plusquamperfekt. Also doch dauerhaft dann, jedes Mal, schärfer, rascher als jetzt und zeitlebens, wahrnehmen, was bleibt, verdickt, während ich abnehme, abnehme, zunehmend stocke, stutze, stehe und Schluss, kehre ich um wie vor verschlossenen Türen, schließlich weg sein, als Kürzel mich überholender Perspektiven, einst in die Welt gesetzt, unvollendeter Vergangenheit, Herzugsmut, Schicksalsergebener. Es sei ausdrücklich wieselflink, wie unterwegs das Bachwasser blink. Werde nicht hören, was man Unbekömmliches sagt. Reine Materie, still doch. Sinnlöcher, Seinsknubbel, unverschluckbar. Unerreichbare Gegenteilhäppchen. Taugen miteinander verbunden als Käfig. Oder nur die Verbindungen knotenlos und drin in die Ecke geduckt das verschüchterte Huhn. Flatternd, wenn jemand kommt mit den gestutzten Flügeln. Wie gehetzt, wie verschreckt. Die Blicke der Greisin sind klein und huschen, habe ich öfter gesehen. So geistert sie, entgeistert nicht mehr das Rebhuhn der Steppen zu sein. Saira.
In 20 Jahren mit freundlicher Genehmigung des Archivs der Akademie der Künste und der Seite lyriklein.org war das Elke Erb im Original. Das Gedicht finden Sie in dem Gedichtband des Monats April. Elke Erb, das ist hier der Fall, herausgegeben von Steffen Popp und Monika Rink. Der Band ist bereits 2020 im Surkamp Verlag erschienen. 210 Seiten kosten 20 Euro.
Radio 1. Nur für Erwachsene.